Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, dem Podcast für Startups und Unternehmen, wenn es um gute Produktgestaltung geht. Mein Name ist Tim Schulz, ich bin Berater, Designer und Dozent für User Experience Design. Gemeinsam mit meinen Gästen diskutiere ich darüber, wie man gute, aber vor allen Dingen auch sinnvolle Produkte und Services entwickelt und was ein gutes Produkt überhaupt ausmacht. In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Virtual Reality. Während die meisten VR vermutlich mit Gaming in Verbindung bringen, kann diese Technologie auch in anderen Bereichen zum Einsatz kommen, beispielsweise in der Bildung. Genau darüber spreche ich heute mit Tim Mittelstädt. Er wird uns unter anderem den Begriff der virtuellen Realität genauer erklären und Einsatzmöglichkeiten im Bildungsbereich aufzeigen. Natürlich sprechen wir auch darüber, was in Sachen UX und Usability bei VR-Anwendungen zu beachten ist und vor welchen Herausforderungen man steht, wenn man diese Technologie in der Bildung einsetzen möchte. Zum Abschluss gibt Tim Tipps für Lehrende und Institutionen, die VR in ihren Unterricht integrieren wollen und verrät uns, welches Bildungsproblem er gerne einmal mit VR lösen würde. Tim Mittelstädt ist Gründer von Timmersive, dem Mediastudio für Innovation und Immersion. Er studierte in Göttingen und Berlin mit Studienaufenthalten in New York und im Silicon Valley und ist seit mehr als 10 Jahren im Extended Reality-Geschäft tätig. 2014 führte er den Bereich VR und 360-Grad-Film bei einer großen Filmproduktionsfirma ein und ist Dozent für innovative Medienformate VR und 360-Grad-Film an verschiedenen Universitäten und Instituten. Im Jahr 2023 baute er in der Region Hannover das Virtual Reality Education Center Hannover kurz frech auf. Das erste Lernzentrum für das Thema Bildung mit Extended Reality in Deutschland. Hi Tim, herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass wir heute die Zeit finden, miteinander reden können.
Ja klar, freut mich auch. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Tim, erzähl doch mal ganz kurz über deinen Werdegang und wie du auf die Idee gekommen bist, dein oder euer Unternehmen zu gründen und was genau ihr macht.
Ja, also wo fange ich an? Also ich habe schon immer in den Medien gearbeitet, hauptsächlich Fernsehverlag, Radio und so weiter und so fort. Und habe mich aber auch immer für Innovationen interessiert, habe das auch studiert. Also ich habe Digital Media Management, hieß das dann, im Master in Berlin studiert, nach einem Bachelor in Göttingen. Und da haben wir auch viele Exkursionen gemacht, von New York bis Silicon Valley und so weiter und so fort. Und da habe ich 2013 ein Startup gesehen, die mit VR-Brillen solche Laufbänder bestückt haben. Und da hatte ich vorher noch gar nicht so viel mit Virtual Reality zu tun. Das war auch die Zeit, wo diese DK1 rauskam von Oculus. Das ist das Developer Kit 1, also die erste Brille, die so ja, etwas mainstreamig auf den Markt kam, sage ich mal. Und das war eben in diesem Zeitraum 2013. In der Zeit war ich dann bei einer Filmproduktionsfirma tätig, somit einer der größten so in Norddeutschland. Und dann habe ich da angefangen, diesen ganzen Bereich 360-Grad-Film und Virtual Reality mit einzuführen. Und dann haben wir erste Experimente mitgemacht. Damals gab es halt noch nicht so fertige, gute Kameras wie heute. Da musste man 3D-gedruckte Rigs nehmen, wo dann GoPros reingespannt wurden. Da musste man hoffen, dass sie nicht überhitzen und einer ausfällt und so weiter. Das war immer alles ein riesen Heckmeck. Und ja, das fing jetzt vor über 10 Jahren an. Eben aus der Kombination, ich habe irgendwie Lust, was mit Medien zu machen, mit Film und Fernsehen, aber irgendwie auch immer zu gucken, was ist so der nächste Step, was ist so die neue Innovation, was kann man Neues machen, was gibt es für neue Erzählformen. Und genau, nachdem ich da in dieser Filmproduktionsfirma da diesen Bereich angefangen hatte, habe ich dann 2016 die eigene Firma gegründet, Timmersive heißt die. Ne, Immersive von Immersion, von Eintauchen. Ich bin Tim, du bist auch Tim. Timmersive liegt da nah. Und ja, seitdem machen wir ganz viele verschiedene Projekte mit 360-Grad-Videos, Virtual Reality, Mixed Reality. Ich glaube, zu den ganzen verschiedenen Formen kommen wir auch noch, was ist. Und haben uns fokussiert auf die Bereiche Edutainment und Entertainment. Und gerade Edutainment, also alles, was mit Bildung oder auch Gamifizierung und so weiter von Bildung zu tun hat, da unterhalten wir uns ja, glaube ich, heute auch insbesondere.
Ja, genau. Unser Schwerpunkt liegt ja heute auf VR in der Bildung. Daher auch die Frage, was fasziniert dich denn persönlich am Thema Virtual Reality im Kontext Bildung?
Also ich glaube, mich fasziniert besonders, dass man wirklich dieses Gefühl der Präsenz hat in verschiedenen Kontexten, sei es jetzt irgendwas Naturwissenschaftliches oder Geschichte oder sonst was. Man kann einfach wirklich in die Historie reingehen, man kann Zeit reisen gefühlt und dadurch ein ganz anderes Verständnis eben für Themen oder Institutionen, wie zum Beispiel die EU, da haben wir auch mal ein Projekt gemacht. Oder eben Zusammenhänge, mathematische, physikalische, biologische, komplett gewinnen, weil man einfach wirklich reingeht in die Materie und das einfach erlebt. Also früher war es ja so, dass man Wissen eher vermittelt hat, indem man etwas liest, einfach nur. Man schaut auf die Texte und versucht das irgendwie im Kopf zu behalten, wahrscheinlich eher ein Auswendiglernen. Dann mit weiterer Bebilderungen oder auch Videos, die jetzt ja auch viel in der Schule meinetwegen auch eingesetzt werden, wird einem auch etwas gezeigt. Das ist schon mal tatsächlich etwas besser. Das bleibt ein bisschen besser hängen. Das Tolle jetzt an Virtual Reality, Augmented Reality und so weiter ist, dass man nicht nur das gezeigt bekommt oder liest, sondern dass man es einfach erlebt. Und dann bleibt es hier besser hängen und man verbindet auch Emotionen damit. Und das macht das Ganze einfach auch viel wertvoller für die Bildung. Leider wird es noch nicht so in dem vollen Umfang genutzt, wie es eigentlich sein könnte. Aber da arbeiten wir eben dran, dass das in Zukunft, ja, dass viel mehr Leute wissen, was die Potenziale dahinter sind und dass auch viel mehr Content entsteht. Denn Content ist noch ein bisschen Mangelware.
Machen wir oder versuchen wir mal kurz die Grundlagen auch zu bilden, bevor wir tiefer ins Thema gehen. Was versteht man denn überhaupt unter Virtual Reality? Man muss es ein bisschen abgrenzen: Augmented Reality, Extended Reality, Virtual Reality. Vielleicht kannst du uns da einen kleinen Einblick geben.
Virtual Reality heißt eigentlich, dass man in der Regel eine Brille auf dem Kopf hat, ein Head-Mounted Display. Ist da von der Fachbegriff. Also das sind diese ganzen Brillen, die man jetzt mittlerweile auch bei Mediamarkt, Saturn etc. sieht, von Meta oder von Pico oder eben auch der Apple Vision Pro. Wobei sich Apple Vision Pro tatsächlich nicht als Virtual Reality bezeichnet. Aber ich hole es nochmal kurz ab. Man hat so ein Headset auf dem Kopf und man schaut sich dann in einer komplett digitalen Welt um. Man ist komplett umringt von einer digitalen Welt. Das ist eigentlich dann die virtuelle Realität. In Abgrenzung zur Augmented Reality, das heißt einfach nur übersetzt erweiterte Realität. Das heißt, wir sehen immer noch die echte Welt und die ergänzen wir durch andere digitale Inhalte. Das kennt man von Pokémon Go, ganz früher ist schon das langweilige alte Beispiel. Aber auch die IKEA-App, die das schon ganz selbstverständlich nutzt, dass man einfach Möbel in Lebensgröße in sein Wohnzimmer stellt und schon mal Probe stellen kann. Solche Anwendungen gibt es ja auch schon zuhauf. Und was jetzt natürlich dazugekommen ist, ist eben dieser Begriff Mixed Reality, MR oder auch XR, Extended Reality. Also da gibt es ganz viele verschiedene Firmen, die versuchen, neue Begriffe ein bisschen zu definieren. Dieses ganze Thema MR, Mixed Reality, kam ursprünglich von Microsoft. Die hatten so eine Brille oder haben immer noch eine Brille, die heißt HoloLens. Und die hatte einfach sozusagen durchsichtige Plastikflächen vor dem Auge, auf die Bilder projiziert wurden. Das sah aber tatsächlich schon sehr, sehr gut aus, als wenn man Holografien fest im Raum verankert hätte. Allerdings war das Sichtfeld immer sehr, sehr klein. Kannst dir vorstellen, du streckst die Hand aus und hast da eine Visitenkarte sozusagen zwischen den Fingern. Und durch diese Visitenkarte betrachtest du die Welt, so vom Umfang her. Und das war im so gefühlt das Sichtfeld von dieser HoloLens. Man musste also wirklich immer ganz doll sich verdrehen und schauen, dass man wirklich das sieht, was man möchte. Das war dann immer etwas lästig. Das können natürlich die neuen Virtual Reality Headsets viel besser, denn auch die setzen eigentlich viel mehr auf dieses Mixed Reality. Also, das heißt, wenn wir jetzt eine moderne Virtual Reality Brille aufsetzen, guckt man meistens erstmal durch die Brille hindurch, durch die ganzen Kameras, die außen an der Brille dran sind. Man hat also das Gefühl, man setzt einfach eine Skibrille auf und guckt einfach in die normale Welt. Und das hilft vielen Leuten dabei, erstmal auch damit klarzukommen, so eine Brille auf dem Kopf zu haben, die zu bedienen, weil man nicht gleich so abgeschottet ist. Das ist irgendwie ganz interessant. Und wenn man dann eine App öffnet. Eigentlich kann man sich das vorstellen, diese Headsets wie Handys vorm Kopf, ne? Die haben auch App-Stores, die haben auch Apps, die man runterlädt und drauf macht. Nur, dass sie eben sozusagen in 360 Grad um einen rum dann sich öffnen. Und ja, dieses Mixed Reality wird eigentlich aktuell so der Standard, dass man eigentlich mehr mit der realen Welt immer noch interagiert, obwohl man eine Virtual Reality Headset, also eine Virtual Reality Brille auf dem Kopf hat. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber dieses klassische, alte, normale Virtual Reality, man setzt eine Brille auf, es ist alles schwarz und dann kommt eine digitale Welt um dich rum. Das war vor 5 bis 10 Jahren so der Standard. Jetzt ist eigentlich der Standard, man beginnt mit der echten Welt um einen herum und das, finde ich, das fühlt sich auch viel natürlicher an.
Mit Blick auf die Dinge, die du eben erzählt hast, welche Möglichkeiten bietet denn dann Virtual Reality speziell für die Bildung im Vergleich zu vielleicht herkömmlichen Lehr- und Lehrmethoden?
Also gerade für das Thema Lehrmethoden und Bildung würde ich eigentlich einfach mit einem Beispiel anfangen. Es gibt ja verschiedene Arten von Virtual Reality. Das sind die Fachbegriffe 3DOF und 6DOF. So, und 3DOF steht für Three Dimensions of Freedom, Freiheitsachsen. Das sind die Achsen, in die man sich bewegen kann. Und drei Achsen bedeutet sozusagen so viel wie mit dem Kopf umherschauen. Man hat nach oben gucken, zur Seite neigen und so weiter. Das sind die drei Achsen. Das heißt, es gibt Inhalte, die nur 3DOF sind. Dann kann man sich einfach umschauen. Das bringt aber auch schon sehr viel, gerade im Bildungsbereich. Gerade wenn man sich vorstellt, zum Klassenraum mit 20, 30 Leuten. Da könnte nicht jetzt jeder eine Brille aufhaben und wild umherlaufen. Da wäre der Platz nicht. Und das, wo man wild umherläuft, das nennt man dann 6DOF, weil da kommen noch 3 weitere Achsen hinzu, nach vorne laufen, bücken und hochgehen und zur Seite laufen. Das sind dann insgesamt die 6 Bewegungsachsen, also komplette Freiheit in der Bewegung. Und beide Arten von Virtual Reality bieten eben verschiedene Aspekte eben für die Bildung. Es gibt verschiedene Hersteller, gerade aus diesem 3DOF-Bereich, dass man nur umherschaut, die insbesondere 360-Grad-Videos produzieren. Hier bellt gerade ein Hund, ich hoffe, das stört nicht. Denn mit 360-Grad-Videos kann man ja einfach die reale Welt abbilden, also klassisch wie mit einem Video. Und man kann diese aber auch interaktiv gestalten, dass da zum Beispiel, dass man Quizze einbaut oder eine Geschichte hinterlegt, dass man ein 360-Grad-Video interaktiv macht zum Beispiel. Und das haben wir zum Beispiel mal beim EU-Parlament gemacht. Das kann man im Politikunterricht zum Beispiel nutzen und dann lernt man, wie die EU funktioniert. Denn das Ding ist ja, gerade im Schulunterricht, wenn man das einfach per Text lernt und so weiter, die EU in Anführungsstrichen ist ja so etwas eher Abstraktes. Das ist irgendwo, irgendwer entscheidet da irgendwas. Aber wenn man in VR einfach wirklich reingebeamt wird in so ein Parlament, in die Kommission, in den Rat, einfach nach Brüssel oder nach Straßburg, dann merkt man auf einmal, okay, das sind echte Menschen, die da sind, das ist ein echter Ort, das sind echte Gebäude und dann bekommt das so eine ganze, man entwickelt eine Empathie für das ganze Thema, die man vorher so sonst nicht entwickeln konnte. Und das haben wir auch in Schulen getestet und die Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Schülerinnen und Schüler haben uns schon bestätigt, Mensch, ich konnte mir das jetzt viel besser merken und konnte diese Zusammenhänge, wie hängt jetzt das Parlament mit der Kommission und so weiter, wie hängt das zusammen, wie hängt das mit unserem Land zusammen oder hier in unserer Region. Und diese Empathie, die erzeugt werden kann, die ist eben sehr, sehr spannend und gleichzeitig weckt das auch noch Emotionen, weil wenn man eintaucht in dieses Thema, egal welches Thema, aber eben in 360 Grad eintaucht, weckt das auch Gefühle. Das weckt, das kann Spaß erzeugen, Bedrückung, wenn irgendwie das alles ein bisschen eng ist oder Überwältigung oder wie auch immer. Auf jeden Fall erzeugt es Emotionen und wenn man eben Informationen gibt, gepaart mit Emotionen, bleiben die auch viel besser im Gehirn verankert. Also man lernt dann auch tatsächlich besser und man lernt mit mehr Spaß, weil man einfach wirklich eine andere Lernform entwickelt hat oder in einer anderen Lernform drin ist. aber auch nicht gleichzeitig abgelenkt ist von anderen Leuten, vom Handy oder von der E-Mail, die gerade reinkommt oder sowas. Man ist ja wirklich dann einfach komplett da drin und konzentriert sich auch komplett da drauf. Also das ist eben das Tolle an Virtual Reality, beziehungsweise auch schon der kleinen Form von Virtual Reality, dem 360-Grad-Video. Und wir nutzen es auch viel zum Beispiel für Projekte für die Berufsorientierung. Also wo man einfach reingeschmissen wird, wie sieht ein Beruf aus, wie sieht ein Job aus, was bekommt man da, wie sehen die Arbeitsplätze aus. Das haben wir jetzt auch in Jordanien zum Beispiel gemacht, für ein Projekt für syrische Geflüchtete, die nach Jordanien kommen, für die GIZ. Und da haben wir dann in Jordanien auf Arabisch gedreht, verschiedenste Videos in 360 Grad, und die sind auf über 100 Brillen jetzt übers ganze Land verteilt, in Wirtschaftsministerien, berufsbildenden Schulen und so weiter und so fort, und werden da in Workshops auch eingesetzt für die Berufsorientierung. Und das ist immer so der erste Step, finde ich, die Berufsorientierung dafür mit 360-Grad-Videos. Denn wenn sich jemand dann tiefer für einen Job interessiert, dann können wir eben dieses Sechsstoff-Thema, das in Anführungsstrichen richtige Virtual Reality, nehmen und zum Beispiel einen Jobsimulator sozusagen abspielen, dass man irgendwie gefühlt auf einer Baustelle ist und dann mit einem Kran fährt und oder schon mal sich als Pilotin probiert oder eben ganz andere Jobs macht. Dieses aktive, richtige Tun und einen Beruf simulieren oder onboarden, da kommt dann das richtige Virtual Reality ins Spiel. Und das Tolle ist eben, dass man einfach es richtig direkt machen kann, den Beruf. Man wird einfach reingeschmissen in den Beruf. Und Learning by Doing ist ja eigentlich auch oft die beste Methode, es einfach machen. Das kann allerdings oft gefährlich sein im echten Leben. Also ich weiß zum Beispiel ThyssenKrupp, deren Aufzugsparte, die trainieren auch sehr viel in Virtual Reality. Da werden dann Azubis gleich im ersten Lehrjahr jetzt nicht in einen Fahrstuhlschacht einfach geschickt am ersten Tag, sondern erstmal dieses ganze Höhentraining, Sicherheitstraining, wie sichere ich mich in so einem Schacht und so weiter, wird alles erstmal in Virtual Reality durchgespielt. Und das Tolle ist, man kann da Fehler machen. Im echten, gut, in so einer kleinen Simulation, wo der irgendwie 1 Meter hoch ist, kann man das vielleicht machen, aber im echten Leben hätte man nicht so viele Versuche. Und in Virtual Reality ist eben das tolle Neue am Lernen, dass man einfach auch Fehler machen darf und so oft machen darf, wie man möchte. Aber es hat weder negative Konsequenzen für einen selbst noch für wen anders. Es verbraucht keine Materialien, man verbraucht keinen Platz. Das sind eigentlich die großen Vorteile. Emotionen, es bleibt besser im Kopf. Und eben diese neue Kultur, dass man einfach auch Fehler machen darf und es einfach nicht schlimm ist.
Jetzt hast du schon einige Bereiche angesprochen, zum Beispiel Bildung in der Politik oder Berufsorientierung. Hast du vielleicht noch weitere bestimmte Bildungsbereiche oder Zielgruppen, bei denen VR besonders gut funktioniert?
Gerade gestern hatten wir einen großen Workshop mit 80 Leuten von einem Bildungsträger aus der Pflege. Tatsächlich. Also Pflegeberufe und soziale Berufe. Da gibt es mittlerweile auch sehr viele Simulationen und 360-Grad-Videos eben zum Simulieren von sozialen Interaktionen oder Antirassismus-Trainings und so weiter und so fort. Patientengespräche führen und leiten. Das geht mittlerweile mit seichtem 360 Grad schon ganz gut. Es gibt aber auch schon in Virtual Reality Anwendungen Avatare, die mit dahinter geschalteten KIs auch antworten können auf einen. Eine Plattform hat zum Beispiel auch verschiedene Größen der Geschichte, so von Einstein und so weiter und so fort, also verschiedenste US-Präsidenten. Das ist eine angelsächsische App, sag ich mal, so mit einer KI gefüttert und den Avatar so gemacht, dass man einfach in Virtual Reality mit dieser Person sprechen kann und über die historischen Ereignisse und Errungenschaften dieser Person einfach direkt sprechen kann. Und sie antwortet einfach wie so ein ChatGPT, sag ich mal, auch mit der entsprechenden Stimme der Person, einfach ja, wie die richtige historische Person. Das kann man natürlich auch nicht nur auf historische Personen übertragen, sondern auch auf soziale Begebenheiten, also das heißt soziale Berufe oder auch Berufe, die einfach viel Kundenkontakt haben, können da mittlerweile sehr gut mitarbeiten und dann eben so soziale Skills auch trainieren. Man denkt natürlich bei Virtual Reality hier oft an ja, irgendwelche großen Maschinen, die sich jetzt ein Unternehmen vielleicht nicht direkt leisten kann oder einen Ausbildungsbetrieb nicht leisten kann, an dem man aber dann trotzdem schon mal trainiert. Auch die sozialen Skills kann man wunderbar mit Virtual Reality trainieren, weil man wirklich das Gefühl hat, die Person, dieser Avatar vor allem, der ist wirklich da und man möchte den jetzt ja auch nicht enttäuschen oder beleidigen oder irgendwas in der Art und kann daran auch gut soziale Aktionen trainieren. Und ansonsten ja, eignet sich eigentlich Virtual Reality für jeden Bildungsbereich tatsächlich. Ich wüsste nicht, für welches Fach, wenn du jetzt einfach für irgendwelche Fächer hier reinschmeißen würdest, für welches sich das jetzt nicht eignen würde. Es gibt auch für alles schon mittlerweile Beispiele.
Und was sind dann im Gegenzug die größten Herausforderungen, wenn ich Virtual Reality in Lernprozesse integrieren möchte? Also mir fällt so spontan ein, irgendwie die Scheu vor der neuen Technik als Beispiel. Oder ich stelle es mir auch nicht so einfach vor, in öffentliche Einrichtungen sowas zu installieren. Jetzt Stichwort Bürokratie, ne? Also wie schnell Beschaffung von, man braucht ja eine gewisse Hardware, man braucht vielleicht auch eine gewisse technische Findigkeit, ja, solche Sachen. Aber das weißt du wahrscheinlich besser als ich.
Nee, ja, das sind genau die drei Beispiele, die du meintest. Also erstmal die Befindlichkeiten, gerade von Lehrpersonal. Wir machen ja sehr, sehr viele Workshops mit Lehrerinnen und Lehrern. Ich bin ja parallel als Koordinator für Digitalisierung für die Region Hannover unterwegs und in dem Zusammenhang haben wir das erste Lernzentrum für das Thema Lernen mit XA eröffnet, das FRECH. FRECH ist eine Abkürzung, steht für Virtual Reality Education Center Hannover. Und da haben wir eben den Fokus auf Lehrerinnen und Lehrer, insbesondere von Berufsschulen, also Berufsorientierung und Berufsausbildung und Ausbilderinnen eben. Und da treffen wir natürlich auf ganz viele verschiedene Zielgruppen, Altersgruppen, verschiedene Berufsfelder. Das Interesse ist auf jeden Fall sehr groß. Oft bekommen wir natürlich aber auch den Kommentar, ja gut, wir können doch nicht mal unser Whiteboard hier oder unser Smartboard bedienen oder das WLAN in unserer Schule ist noch nicht mal richtig funktionsfähig und jetzt kommt ja schon mal Virtual Reality. Allerdings finde ich, ist es eigentlich auch eine ganz andere Form von Lernen, eine ganz andere Technik und eigentlich jetzt gar nicht vergleichbar oder ein noch oben drauf setzen auf iPad-Klassen oder sowas in der Art. Und ich merke schon, das ist jetzt kein Altersbashing oder so, aber es ist schon durch die Bank weg, dass man irgendwie so die jungen Lehrerinnen und Lehrer da irgendwie besser mit begeistern kann, die aber auch schneller mit zurechtkommen, einfach mit der Technik und auch mehr Ideen entwickeln. Mensch, dann könnte man ja das machen und dann könnten wir ja das machen und so weiter. Und bei den älteren Lehrerinnen, das ein bisschen auf Skepsis stößt, was aber auch komplett verständlich ist, finde ich auch nicht schlimm, muss ja auch nicht jeder sofort irgendwie komplett Hurra schreien und das irgendwie umsetzen wollen, aber wir haben sehr viele, die einfach wirklich auch aktiv das gestalten wollen und mit denen machen wir nicht nur Kurse, was es denn dann für Brillen gibt und was, wo man welche Anwendungen findet und so weiter, sondern auch, wie man eben Inhalte selber macht. Das ist eben auch interessant, weil, das hatte ich ja schon angesprochen, so in den App-Stores, klar gibt es coole Spiele und sonstige Apps, aber für den Bildungsbereich, ja, es gibt schon viel, aber das ist alles in der Qualität, was ich so sehe, noch nicht ganz so on top, weil auch Schulbuchverlage da noch gar nicht so richtig reingegangen sind. Die warten nämlich erst darauf, dass die Kultusministerien sagen, Mensch, ja, VR in der Bildung, das machen wir jetzt und da gehen wir voll rein. Dann würden die Schulbuchverlage auch liefern. Ich habe schon mit verschiedenen gesprochen. Die haben Ideen in der Schublade, aber die warten immer erst auf ein Signal von den Kultusministerien der Länder. Also Content ist ein Problem auf jeden Fall oder eine große Herausforderung. Deshalb zeigen wir Leuten eben, wie man interaktive 360-Grad-Videos macht. Es gibt aber auch schon Anwendungen, dass man in Anführungsstrichen richtiges VR machen kann, ohne große Programmierkenntnisse. Da gibt es so ein paar Tools, weil den Leuten jetzt noch Blender und Unity oder Unreal, das sind 3D-Software und Game-Software, mit denen man eben solche Spiele programmiert, das noch beizubringen, das wäre ein bisschen zu viel. Das muss von anderer Seite herkommen, aber das Filmen zum Beispiel von Inhalten, das können auch Lehrerinnen und Lehrer gut auch mit ihren Schülern machen. Das wird sehr gern angenommen. Das heißt, Content ist auf jeden Fall ein Problem und eben die Adaption. Aber da haben wir viele motivierte Leute, die es gibt. Und wenn es dann motivierte Leute gibt, dann geht es natürlich an die Beschaffung, was du auch schon meintest. Da erleben wir schon, dass es manchmal ein bisschen Jahr dauert, bis eben Technik da ist. Das Beispiel gestern, wo wir in diesem großen Workshop mit 80 Leuten hatten, die hatten über Digitalpaktmittel sehr viel VR-Technik angeschafft. Digitalpakt war oder ist, wurde ja nochmal neu aufgelegt, eine Förderung vom Bund zusammen mit der jeweiligen Kommune der Schule, die eben ja, recht viele Gelder eben für Technikanschaffungen oder Digitalisierungsanschaffungen bereitstellte. Das wurde jetzt wieder aufgelegt, allerdings mit etwas schlechteren Konditionen. Die Schule, die wir jetzt da gestern dabei hatten, hatte sich für, ich kann da mal kurz aufzählen, was sie so gekauft haben. Die haben zwei 360-Grad-Kamera-Sets gekauft. Dafür reicht natürlich nicht nur die einzelne Kamera zu kaufen, sondern das alles, das ganze Zeug drumherum auch. Passendes Stativ, Ton, Licht, eigentlich auch noch ein Laptop, mit dem man dann auch gut die Videos schneiden könnte. Also die Kamera kann 8K aufnehmen, 8K-Auflösung ist ja recht hoch, da kommen viele Datenmengen zusammen, da muss man auch noch viel bedenken. Der Ton dieser Kameras ist meistens wirklich grottenschlecht, da muss man ein externes Mikro auf jeden Fall dran schließen, sonst wird das nichts. Denn gerade der Ton in 360 Grad ist sehr, sehr wichtig. Also dieses ganze Setup für 360 Grad Videos haben die sich angeschafft. Dann haben sie ein paar Brillen von Meta angeschafft, ne? Meta, ehemals Facebook, da kommen wir auch noch vielleicht gerne gleich drauf zu sprechen. Die haben sich ja umbenannt vor mittlerweile 2 Jahren von Facebook in Meta, weil sie eben an das ganze Thema Virtual Reality und Metaverse in Anführungsstrichen, bin kein großer Fan von diesem Begriff, großer Fan von sind und entsprechend da so tiefer reingehen wollten. Von der Marke haben sie sich auch nochmal, ich glaube, 10 Brillen gekauft und auch ganz besonders haben sich 3 Koffer gekauft von der Firma Phil. Das ist auch ein deutsches Unternehmen hier, sitzen bei Düsseldorf und die machen eben speziell für den Bildungsbereich Koffer oder auch große Rollwägen, wo viele verschiedene VR-Brillen drin sind, die man quasi alle synchronisieren kann, die dann die Lehrperson mit einem Klick synchronisieren kann, dass auf allen Brillen das gleiche 360-Grad-Video startet und stoppt oder eben die gleiche Anwendung startet oder dass man eben reinschauen kann in die Brillen im Unterricht, was macht gerade welche Person oder man kann es einfach spiegeln auf das Smartboard. Hat eine Mediathek mit einem großen Content-Pool an Bildungs-Apps und kann dann auf die verschiedenen Koffer, wo die Brillen drin sind oder die einzelnen Brillen, schon mal einfach die ganzen Anwendungen laden, die es so gibt. Das macht es einer Lehrerin, einem Lehrer schon wirklich um einiges einfacher, Virtual Reality im Unterricht zu nutzen, auch wenn es bei denen noch ordentlich hakt. Wir mussten da gestern schon recht viel kämpfen, hat ein paar Bugs und so weiter, das muss man auch sagen. Aber die Grundidee dahinter, dass man einfach so ein Set, ein Klassenset an Brillen hat und die auch synchronisieren kann, das ist schon wirklich gut. Und das haben die alles besorgt und sind jetzt hochmotiviert, da auch selber Content zu machen und das im Unterricht mit einzupflegen.
Lass uns mal den Sprung in Richtung User Experience und Usability in VR-Lernanwendungen machen. Gerade UX und Usability interessiert mich natürlich besonders. Wie wichtig ist denn zum einen die User Experience für den Erfolg von VR-Anwendungen in der Bildung? Und gibt es besondere UX-Herausforderungen im Bereich VR-Anwendungen, also im Vergleich zu klassischen digitalen Lernplattformen? Ich könnte mir jetzt zum Beispiel solche Dinge vorstellen wie Motion Sickness und solche Geschichten. Vielleicht kannst du uns da 1-2 Sachen zu sagen.
Ja, die Motion Sickness ist auf jeden Fall immer noch ein Thema. Das ist auf jeden Fall besser geworden. Motion Sickness ist ja quasi übersetzt Sehkrankheit. Also es wird einem schlecht in Virtual Reality, insbesondere wenn sich dort irgendwas bewegt, man sich selber aber nicht bewegt. Das irritiert das Innenohr dermaßen, dass auch manche Leute schon auch irgendwie mal ein bisschen kotzen mussten oder sowas in der Art, das kommt vor. Da gibt es ein paar interessante Themen zu. Also zum einen ist das irgendwie auch gesunken die letzten Jahre. Das liegt daran, dass die Displays besser geworden sind, die Entwicklerinnen gelernt haben, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also dass man wirklich das alles ein bisschen ruhiger macht und wenn Bewegung drin ist, dann einfach so eine gleitende, leichte Geradeausbewegung. Die Framerate der Displays ist auch um einiges besser geworden. Also die Bildwiederholungsrate und so weiter. Auch die Größe der Displays, also auch das Field of View, also das, was man sieht, wenn man die Brille auf hat. Früher hatte man ja irgendwie so kleine Linsen, da hat man viel schwarz gesehen und so weiter um sich rum und das ist jetzt alles viel größer geworden, dass es wirklich dem normalen, natürlichen Sichtfeld schon sehr nahe kommt. Noch nicht 100%, aber schon sehr nah. Und das führt alles dazu, dass den Leuten auch schon deutlich weniger schlecht wird als vor ein paar Jahren noch. Es gibt Studien, dass Frauen anscheinend öfter schlecht wird oder prozentual mehr schlecht wird als Männern. Das ist merkwürdig. Und ja, gute 10% leiden wohl auch dauerhaft dann unter dieser Motion Sickness. Also die können auch nicht so ein paar Minuten oder Sekunden unter so einer Brille sein. Denen wird dann schwindelig, übel und das ist ja natürlich nicht gut. Und diese 10%, die existieren und das ist natürlich dann ja, schwierig, wenn man irgendwie Unterricht damit planen möchte, wenn wir jetzt auf den Bildungssektor wieder zurückkommen und da ist eine Klasse von 30 Leuten, aber drei sind auf jeden Fall ausgeschlossen. Was macht man mit denen? Da hatte ich letztens mit einer Lehrerin aus Köln gesprochen, die hat das viel im Kunstunterricht eingesetzt. Die hatte auch natürlich die entsprechenden mindestens 10%, denen das überhaupt nicht gut geht unter so einer Brille. Die hatten aber dann einfach eine ganz andere Rolle während des Unterrichts und haben den anderen assistiert und haben gesehen, was die anderen Leute sehen auf entsprechenden Displays, auf denen die Brillenbilder gespiegelt wurden. Und das muss man sich auf jeden Fall überlegen, was macht man mit den Leuten, die einfach nicht unter eine Brille können. Also das ist auf jeden Fall ein Thema in der User Experience, die auch wahrscheinlich so schnell nicht weggehen wird. Und was ich finde bei der User Experience, was immer noch der große Knackpunkt ist, ist bei vielen Brillen eben diese ganzen Controller, die es gibt, die man in der Hand hat. Man hat ja links und rechts in der Hand jeweils einen Controller, der sich so in die Hand einschmiegt, der ganz viele verschiedene Knöpfe hat. Und wenn man die Brille auf hat, dann sieht man ja auch nicht mehr, wo welcher Knopf ist. Und zum Beispiel unten rechts am Daumen, da wäre irgendwo dann der Home-Button, mit dem man wieder zurückkommt in das Hauptmenü und so weiter. Und das erstmal zu finden, das ist immer sehr, sehr schwierig. Das zeige ich in Workshops natürlich normalerweise auch, bevor Leute die Brille aufsetzen. Hier, guck mal, ja, so hält man das. Das ist auch nicht so eindeutig, wie man die dann wirklich eigentlich in der Hand hält, muss man auch sagen. Das ist immer noch ein bisschen Arbeit und verwirrend. Und das nimmt einen Großteil der User Experience auf jeden Fall, dass man irgendwie erstmal zurechtkommen muss, wie diese Controller funktionieren. Und dann geht es erst irgendwann in die Software. Deshalb, da macht es ja Apple vor mit der Apple Vision Pro, die zwar unverschämt teuer ist im Vergleich zu den anderen VR-Brillen, aber die bei der gibt es keine Controller. Die Controller sind einfach deine Fingerspitze und deine Augen. Und du guckst quasi auf den Punkt oder auf die App, die du auslösen möchtest und tippst einfach mit Daumen und Zeigefinger vor dich hin, egal wohin, musst jetzt nicht da irgendwie hinzielen oder so, du kannst auch die im Schoß lassen oder sowas, tippst einfach und die Brille merkt das und je nachdem, wo du hinguckst, deine Augen sind quasi dein Mauszeiger und das funktioniert wunderbar. Und ansonsten sieht man auch in Virtual Reality-Anwendungen seine eigenen Arme und Hände, auch wenn drumherum alles digital neu erzeugt ist. Die Apple Vision Pro kriegt es hin, dass man seine eigenen Arme und Hände einfach sieht und mit denen auch arbeiten kann. Und das ist natürlich der natürlichste Umgang, dass man einfach keine externen Controller hat, die dann irgendwie in einer Anwendung als quasi Laserpointer visualisiert werden und mit denen man erstmal zurückkommen muss. Sondern man guckt einfach, klickt oder benutzt einfach seine Hände, wie man es selber macht. Und das ist natürlich hochintuitiv. Und das ist bei der Apple-Brille tatsächlich wirklich sehr beeindruckend zu sehen, wie das schon funktioniert.
Wie reagieren denn Lernende und Lehrende, wenn wir gerade beim Thema UX sind, typischerweise auf Virtual Reality? Also gibt es da überraschende Erkenntnisse aus der Praxis? Wird das angenommen? Wird es weniger angenommen?
Ja, also Lehrende reagieren eigentlich immer sehr positiv auf das ganze Thema. Also sie sind auf jeden Fall neugierig, das muss man sagen. Es gibt keinen, auch Leute, die skeptisch sind, die jetzt nicht erstmal nochmal eine Brille aufsetzen wollen, was gucken wollen. Viele sind, also bei vielen versteckt sich einfach das Gefühl, was sie vorher schon hatten. Also wenn sie skeptisch sind, setzen sie eine Brille auf und sagen, oh, das ist ja unscharf. Und dann sagen, ja, da muss man ein bisschen ruckeln und hier gucken und dann, ah, dann wird es schärfer und so weiter. Und oh, wie geht das für den Controllern? Also Leute, die skeptisch von vornherein sind, denen gefällt es auch hinterher nicht, habe ich so irgendwie festgestellt mittlerweile. Die wollen das dann gar nicht so richtig erfahren oder sehen dann immer nur das Negative oder was noch unscharf ist und sonst was. Und Leute, die da eher auch positiv oder neugierig dran gehen und sagen, Mensch, jetzt will ich das auch mal ausprobieren und mal gucken, die sind gleich ganz begeisterungsfähig, wenn irgendwo was hakt oder hier und da was unscharf ist, dann gehen sie da drüber und sagen, ja gut, das wird ja dann noch irgendwie, das wird bestimmt noch besser. Und dann geht bei denen aber oft dann schon die Fantasie los, oh, man könnte ja das machen und ich könnte das in dem Fach einsetzen und ich könnte auch selber das und das noch privat dann vielleicht machen damit und so weiter. Das ist so eine Grundeinstellung, glaube ich, und ja, so eine Art self-fulfilling prophecy, die dann einfach reinkommt. Man ist da schon gebiased, um noch mehr Fachbegriffe reinzubringen, reingekommen und bestätigt sich das einfach selber, was da kommt. Wobei, ich habe auch schon Leute erlebt, die da skeptisch waren und die klassischen Sprüche gebracht haben, ja gut, wir haben ja noch nicht mal WLAN an der Schule und jetzt kommt ihr hier mit sowas an. Und dann die ersten Videos gesehen hatten, die hatten auch noch nie so eine Brille auf. Und dann waren die tatsächlich einfach so immersiv in so einer Welt, keine Ahnung, im Weltraum zum Beispiel, und waren so total geflasht, dass man sich auch umgucken kann und oben, unten, links und rechts, überall, was passiert, man überall hingucken kann. Und das Schöne, was ich immer finde, wenn man Leuten das erste Mal eine VR-Brille aufsetzt, ist dieses VR-Lächeln, nennen wir das irgendwie. Irgendwie kommt die Brille auf und das erste Mal merken die Leute, oh, ich kann mich umdrehen, ich bin ja komplett irgendwo anders. Dann kickt diese Immersion quasi, dieses Eintauchen, und dann kommt auf einmal so ein Lächeln unter der Brille vor, dieses VR-Lächeln. Da hat man die Leute meistens schon eigentlich. Da merken sie, ah, okay, das ist schon doch noch was anderes, als irgendwie ein Video auf dem Fernseher anzugucken, ist dann schon das ein anderes Gefühl hier. Da kann man was draus machen. Ja, von daher reagieren Lehrende eigentlich in der Regel, also zu 90% sehr positiv auf das Thema. Nur dann kommen eben danach die ganzen anderen Probleme, ne? Content-Beschaffung und was wir schon besprochen hatten. Aber der ursprüngliche Reiz ist auf jeden Fall da, das zu nutzen.
Und die Lernenden, also die Schüler selbst zum Beispiel, die finden es wahrscheinlich meistens super spannend, besser als richtig Unterricht machen.
Ja, na, es ist schon richtig Unterricht, wenn man es richtig macht jedenfalls. Aber ja, auf jeden Fall, also wenn da irgendwo eine Brille ist, also ich weiß nicht, ob das dann irgendwann jetzt die nächsten 2, 3, 4 Jahre dann abnimmt, wenn es halt normaler wird, dass es sowas gibt. Aber ich glaube, dass bei Schülerinnen und Schülern das immer noch halt mega ankommt. Also ich sehe das auf Berufs- und Jobmessen, wenn dann Firmen einfach ihre 360-Grad-Videos von ihren Firmen zum Beispiel dabei haben oder irgendwelche Jobsimulatoren schon mal in VR gebaut haben und man das einfach ausprobieren kann. Die stehen in der Schlange und wollen das irgendwie alles ausprobieren. Im Unterricht sowieso total cool. Und das Schöne ist eigentlich auch, es gibt ja nicht nur diese einzelnen Anwendungen, weil viele VR-Anwendungen, und auch wenn man so einen Film guckt, das macht man ja meistens ganz alleine. Man ist ja so ein bisschen abgeschottet dann in Virtual Reality und erlebt das eher allein. Ist also im Gegenteil zu einem sozialen Medium eher so ein asoziales Medium, kann man fast sagen. Aber es gibt ja auch so andere Anwendungen, kollaborative Tools, wo man einfach zusammen als Avatare rumläuft und dann zusammen arbeitet. Da hat man auch seine Whiteboards, seine Post-its, kann da überall hinschreiben, man kann seine PowerPoints irgendwo an die Wand schmeißen, man kann 3D-Modelle reinbauen, die man auseinander nimmt und einfach das Ganze erleben. Ich gebe da so einen Kurs auch an der Uni Göttingen und da machen wir dann auch den ersten Tag in Präsenz und verteilen die Brillen. Und die nächsten Kurse machen wir dann einfach, treffen wir uns in VR, in dieser kollaborativen Landschaft und erarbeiten da einfach Themen und haben so ein Gefühl der Präsenz. Man ist im gleichen Raum, aber man kann halt ganz anders rumspielen, man kann irgendwie ganz andere Präsentationsformen ermöglichen. Und wenn man so Unterricht macht, auch ja, remote, also als Alternative zu Zoom-Calls oder hier, wir sind gerade in Teams hier parallel, kann man sagen, da ist sowas in Virtual Reality zu erfahren viel cooler, weil man weniger abgelenkt ist, man hat ein Präsenzgefühl, man hat ja auch einen 3D-Sound zum Beispiel, also wenn ich mich jetzt umdrehe, höre ich, dass du von hinten sprichst oder von der Seite, wenn ich weiter weggehe, höre ich, dass du weiter weg bist, dann komme ich wieder näher dran, also man hört auch nur die Leute, bei denen man in der Nähe ist, das heißt, es bilden sich dann auch Grüppchen, wenn irgendwo diskutiert wird. Gleichzeitig spürt man aber auch diese Nähe und Abstand ist ja auch so ein Thema, auch wenn man irgendwie in Gesprächen ist, keine Ahnung, wenn mir einer zu nahe kommt, ist das irgendwie unangenehm. Und wenn man zu weit weg voneinander steht, kann man sich nicht richtig verstehen. Aber dieser Abstand oder dieses zu nahe kommen, das spürt man auch in Virtual Reality. Wenn so ein Avatar einem irgendwie zu nah ans eigene Gesicht kommt, obwohl es ja eigentlich nur ein digitales Bild ist, da ist niemand wirklich vor mir, löst es auch diese Gefühle aus, dass das jetzt irgendwie unangenehm ist und man doch diese Armlänge an Abstand, diesen Klassiker, schon auch da braucht. Obwohl es eigentlich nichts mit natürlicher, ja, nichts Natürliches ist. Also diese ganzen Gefühle hat man auch und deshalb, da geht es, glaube ich, auch hin, dass man in Schulen auch eher das nutzt, wenn es irgendwie mal wieder Remote-Unterricht gibt oder auch, ich habe schon von vielen Lehrerinnen und Lehrern gehört, da sind Kinder im Krankenhaus und müssen dann manchmal den Unterricht auch remote mitmachen. Da gibt es auch so kleine Roboter mittlerweile, die man irgendwie in den Klassenraum stellt. Wenn man das allerdings zum Beispiel in 360 Grad live übertragen würde mit einer Kamera und dann einfach eine VR-Brille aufsetzt, auch dieses Gefühl hat, ich sitze jetzt mit im Klassenraum und kann auch gehört werden. Oder man trifft sich einfach grundsätzlich in so einem richtigen virtuellen Kollaborationsraum. Das erzeugt auch viel mehr, ja, Präsenz, aber auch viel mehr Gerechtigkeit in dem Fall. Also ich glaube, bei Schülerinnen und Schülern wird das noch nach wie vor weiter. Also es wird auf jeden Fall Standard werden in der Zukunft.
Ja, schöner Übergang. Wir haben ja noch den Themenblock Zukunftsperspektiven Virtual Reality in der Bildung. Wo siehst du denn die Zukunft von VR in der Bildung in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Und jetzt das, was du erzählt hast, klingt ja eher danach, als würde momentan VR die Bildungskonzepte ergänzen, könnte sie aber sogar eines Tages ablösen.
Also ablösen, glaube ich, auf keinen Fall. Es gibt viele Lehrerinnen und Lehrer, die schon mit uns gesprochen haben, die dann gesagt haben, ach Mensch, jetzt hier alles auf so einer VR-Brille, dann braucht man uns ja wahrscheinlich bald gar nicht mehr. Das ist natürlich Quatsch. Ich sehe VR eher als ja, weiteres Medium oder auch besseres Medium, wie so ein Film, den man zum Beispiel im Unterricht zeigt. Dann wird einfach 10 Minuten ein Film gezeigt, hinterher wird darüber gesprochen, was man da gesehen hat und was man gelernt hat. Und so wird es wahrscheinlich auch Standard werden in Zukunft, dass man dann zum Beispiel mal für 10 Minuten eine Brille aufsetzt und dann sich einfach woanders hinbeamt, ob es jetzt geschichtlich ist oder was naturwissenschaftliches, und dann einfach die Brille wieder absetzt und dann hinterher wieder darüber diskutiert, was zu machen. Aber ich glaube auch 45 Minuten ist auch ein bisschen utopisch. Auch die VR-Experiences, die es aktuell so gibt, sind eigentlich im Schnitt so alle auf 10, 15 Minuten ausgelegt. Auch Kurzfilme und Anwendungen, dass man die in auch höchstens einer Viertelstunde mal durchbekommt oder eben 15 Minuten Abschnitten. Weil auch nach wie vor, auch wenn die Brillen natürlich leichter geworden sind, besser tariert und höhere Auflösung, ewig kann man die nicht aufbehalten. Aber dafür sind sie auch gar nicht gemacht unbedingt. Das muss ja auch gar nicht sein. Das Gefühl der Immersion, des Eintauchens ist einfach irgendwie total toll und was ganz Neues. Aber das bekommt man ja auch schon nach 1, 2 Minuten, wenn man die Brille auf hat und dann in dieser Experience ist. Das heißt, man braucht gar nicht so lange Intervalle. Und ja, also von daher, nee, ich glaube, Lehrer werden da auf keinen Fall ersetzt. Das ist klar. Und ich glaube jetzt auch durch die Preisentwicklung von den aktuellen Brillen, die eine von Meta, da gibt es jetzt die Meta Quest 3S, heißt die. Die ist jetzt bei gut 300 Euro mittlerweile angelangt, ist aber technisch wirklich sehr, sehr gut. Das wird nach wie vor auch noch günstiger. Auch die Firma Pico, die, also Meta und Pico, das sind so die beiden gerade im Bildungsbereich, die man da insbesondere erwähnen müsste. Das wird mehr Standard, dass man einfach eine Brille hat. Und wenn es solche Systeme gibt, wie eben diesen Phil, dass Lehrerinnen und Lehrer einfach zentral vorne vom Lehrerinnenpult einfach eine Anwendung starten können und pausieren können, wird das einfach Standard, dass einfach dann die Brille auf dem Tisch liegt und auch wie das Schulbuch, man braucht es nicht die ganzen 45 Minuten, sondern irgendwann wird es aufgeschlagen und man guckt mal was nach oder liest was nach. So setzt man mal zwischendurch die Brille auf und dann ist sie einfach parat. Dafür fehlt jetzt gerade aber noch der Content und also die Inhalte. Und da muss auf jeden Fall hauptsächlich was passieren, weil die Brillen sind technisch super, sind günstig. Viele Lehrerinnen und Lehrer kommen jetzt damit zurecht, die Schüler sowieso. Die Inhalte sind das Problem eigentlich gerade. Und da ist das andere Problem, dass es dafür jetzt auch keine Förderung in dem Sinne gibt. Also es gibt Innovationsförderung oder zur Technikanschaffung gibt es Förderungen. Es gibt Filmförderungen für klassische normale Filme in Anführungsstrichen. Es gibt eine Games-Förderung. Die müssen aber wirklich Spiele sein und einen roten Faden haben. Und ja, da zählen keine Bildungsinhalte hinzu. Auch nicht Serious Games, also Spiele, die auch einen Bildungshintergrund haben. Also ziemlich selten. Und klassische Lehranwendungen für den Unterricht, da gibt es meines Wissens, aber wir gucken da auch die ganze Zeit immer nach, keine besondere Förderung für. Und das muss sich eben ändern. Oder es müssen eben auch die Schulbuchverlage mit reingehen stärker und sagen, okay, wir machen auch was. Und das hat dann natürlich entsprechend auch ein Qualitätsmerkmal. Denn auch dieses Qualitätsthema, abgesehen vom Content, dass es noch nicht so viel gibt, ist natürlich, dass auch jede kleine Entwicklerbutze oder Einzelentwicklerin oder 360-Grad-Filmer mit leichtesten Mitteln eigentlich schon irgendwas herstellen können, das einfach irgendwo in den App Store stellen können, von Meta, von Pico oder sogar bei Apple. Aber niemand kontrolliert es ja nach den didaktischen Maßnahmen, also Kriterien oder ob das inhaltlich alles noch so stimmt und auch wie es denn überhaupt von der Usability, das ist ja auch so dein Thema, von der UX überhaupt irgendwie auch schön ist, weil ich sehe sehr, sehr viele Anwendungen, die aber wirklich irgendwie grottig aussehen und wirklich nur oberflächlich irgendwie Wissen vermitteln und einfach, da hat man irgendwas rausgehauen. Die tauchen dann aber auch in diesen Bildungssoftware-Katalogen einfach auf. Und ja, da fehlt so eine Art Gütesiegel noch für. Und da arbeiten wir auch gerade dran, dass wir mit verschiedenen Partnerinnen und Partnern vielleicht irgendwie so eine Art Gütesiegel aufbauen können, damit einfach auch die Lehrerinnen und Lehrer wissen, was ist denn wirklich, was sind gute Anwendungen? Keine Ahnung, wenn ich jetzt Mathe habe und ich habe die und die Brille, ich habe eine 10. Klasse, welche Anwendungen eignen sich denn dafür? Beim Frech haben wir so einen XA-Katalog aufgebaut. Das ist jetzt der erste seiner Art. Den findet man auf der Seite von der Wirtschaftsförderung von der Region Hannover. Da sind bislang knapp über 100 Anwendungen drin. Und man kann die filtern nach, ja, nach Fach, nach Sprache, nach System, hat man jetzt VR oder 360. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran, dass wir das wirklich, diese Filterfunktion verbessern. Also dass man wirklich filtert nach der Brille, die ich habe, nach dem Alter der Klasse, der Klassenform, vielleicht der Schulform auch. Also weitere Filterkriterien und dann eben auch so eine Art Bewertungssystem dahinter legen. Wir selber als sozusagen öffentliche Einrichtung können jetzt natürlich irgendwie auch nicht Software oder Technik einfach so empfehlen. Das müsste dann eher so die Community der Lehrerinnen und Lehrern machen oder eben so ein externes, ja, eine externe Institution, die eben diese Content-Bewertung eben auch vornehmen kann. Und da arbeiten wir aber gerade dran, dass das funktioniert, weil dann können wir den Lehrerinnen und Lehrern auch wirklich gute Inhalte garantieren und dann wissen aber auch andere Entwicklerinnen und Entwickler, woran sie sich zu halten haben und was funktionieren könnte. Das muss auch nicht föderal sein, nach meinem Geschmack. wie jetzt ja im Moment auch die Schulbuchlage und die Bildungslage ist, beziehungsweise es kann gar nicht föderal sein. Aber da ist noch ein langer Weg. Also ich glaube, technisch und vom ja, sogenannten Mindset sind wir eigentlich schon auf einem guten Weg. Nur irgendwie fehlen noch die Inhalte. Aber da bin ich dann guter Dinge, dass wir in den nächsten 5 Jahren sich viel entwickelt, wenn die Politik, also die Kultusministerien, da grünes Licht geben, dass da auch Schulbuchverlage ein bisschen mehr machen sollten und es irgendwie so eine Art, ja, Gütesiegel gibt in Zukunft. Mhm.
Zum Abschluss zwei Fragen, die ich sehr spannend finde. Hast du einen Tipp für Lehrende oder Institutionen, die überlegen, VR in ihren Unterricht zu integrieren? Und wenn du dir ein Wunschprojekt aussuchen könntest, welches Bildungsproblem würdest du gerne mit VR lösen?
Also ein Tipp. Ich glaube, also der Tipp ist irgendwie einfach ausprobieren. Ich glaube auch für Lehrende einfach auch sonst im Privaten sich so eine Brille holen. Wie gesagt, diese Quest 3 S ist jetzt sehr günstig für knappe 300. Da kann man aber auch schon alles machen, was man so braucht. Damit geht auf jeden Fall sehr viel. Und wenn man dann selber erstmal reinkommt und entdeckt hat, was es so für eine Vielfalt an Anwendungen gibt, wie gesagt, explizit für die Fächer im Schulbereich, da mangelt es noch ein bisschen, aber grundsätzlich die ganzen Funktionsweisen von so Brillen, das sollte man erstmal selber ausprobieren und selber damit klarkommen. Also einfach mal eine Brille kaufen und loslegen und einfach mal testen. Und das vielleicht auch mal Schülerinnen und Schülern geben. Es gibt ja auch viele Kreativtools, wo man einfach malen kann oder in 3D ganze Landschaften bauen kann und so weiter und so fort. Das geht auch alles schon mal mit einer Brille. Man braucht nicht gleich das ganze System kaufen mit dem ganzen Klassenset, 30 Stück oder diese Filmkoffer oder noch 5 360-Grad-Kamerasets kaufen. Mit einem starten, einfach mal ausprobieren und einfach schon mal mit der Technik vertraut sein und zu gucken, was so alles geht und wie so die Funktionsweise ist. Deshalb, das ist eigentlich der beste Tipp. Einfach loslegen und dann mit solchen Kreativtools vielleicht erstmal arbeiten. Und ein Wunschprojekt. Ich glaube, also die Frage ist ja mit welchem, also was für ein Bildungsproblem man gerne mit VR lösen würde. Ich glaube, mein größtes Bildungsproblem auch in der Schulzeit war eigentlich Mathe. Da hatte ich auch wirklich arge Schwierigkeiten, so Stochastik und so weiter. Wobei Stochastik war eigentlich ganz gut, klassische Algebra. Es gibt ein paar Mathe-Apps tatsächlich auch in Virtual Reality, wo man einfach sozusagen in den Formeln ist und dann in den Visualisierungen und sich das dann besser vorstellen kann. Fand ich bisher noch nicht ganz so überzeugend, aber gerade Mathe, ich glaube, da klagen auch viele drüber, dass das so ein bisschen ihr Problemfeld war. Und da fehlt mir oft die Vorstellungskraft, was das jetzt bedeutet, wenn ich hier unter dem Strich da noch das hoch X mache und so. Und wenn man sich das dann besser vorstellen kann, weil man einfach mittendrin ist und dann sieht, was sich verändert, wenn ich hier eine Zahl oder eine Formel verändere, das hätte mir wahrscheinlich stärker die Augen geöffnet. Ansätze gibt es dafür schon, aber das muss noch besser werden. Und ich glaube, wenn man in VR dann einfach das Verständnis für Mathematik verbessert, das finde ich total super. Auch für mich selber, da würde ich nochmal alles vom Einmal-Eins nochmal neu lernen, würde ich sagen.
Ja, Mensch, stimmt, da sprichst du mir aus der Seele. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir beide denselben Namen hatten, aber Mathe war auch nie so mein Ding. Tim, wir sind am Ende dieser Sendung angekommen. Super cooles Thema, sehr, sehr spannend. Herzlichen Dank für deine Zeit und weiterhin viel, viel, viel Erfolg mit euren Projekten.
Ja, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
So, das war's für heute mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr konntet für euch und eure Projekte etwas mitnehmen. Wenn du selbst an aufregenden Produkten arbeitest oder jemanden kennst, der das tut, dann würde ich mich sehr freuen, von dir zu hören, denn dieser Podcast lebt von den spannenden Geschichten und Ideen meiner Zuhörer und Zuhörerinnen. Also, wenn du Lust auf einen interessanten Austausch hast, dann schreib mir einfach. Du erreichst mich unter experience@tim-schulz.de oder über das Kontaktformular meiner Webseite tim-schulz.de. Die Links dazu findest du dann hier in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und bis dahin eine gute Zeit.